Die Wache machen.
Aktion Radio Potsdam am Donnerstagmorgen. Ja, und politisch ist Potsdam aktuell schon so ein bisschen im Wandel. Fast 8 Wochen ist es jetzt her, als sich eine Mehrheit der Potsdamerinnen und Potsdamer für die Abwahl vom damaligen Oberbürgermeister von Mark Schubert ausgesprochen hat. Seitdem wird er vertreten, und zwar von dem Mann, der eben dann als Vertreter in solchen Fällen vertritt, Burkhard Exner. Und der ist jetzt bei uns im Radio Potsdam Studio. Schönen guten Morgen, Herr Exner.
Ja, guten Morgen.
Erste wichtige Frage vielleicht erstmal, um reinzukommen. Wie spreche ich Sie denn jetzt eigentlich an? Sind Sie jetzt Oberbürgermeister der Landeshauptstadt oder wie genau heißt der Titel?
Naja, also eigentlich muss ich mich nennen offiziell Bürgermeister in Vertretung des Oberbürgermeisters.
Sehr lang.
Oder manche sagen auch geschäftsführender Oberbürgermeister oder ähnliches. Aber ich darf mich nicht Oberbürgermeister nennen. Nicht, dass mir jemand ankreidet, ich würde hier unberechtigt einen Titel führen. Also muss man da irgendwie diese Einschränkung mit dazufügen. Aber dann, Sie haben recht, das ist die allgemeine Stellvertretung, die man eben machen muss.
Dann bleiben wir einfach bei Bürgermeister. Das ein oder andere Mal haben Sie den OB ja auch schon vertreten, ob jetzt wegen Krankheit oder wegen Urlaub, das ist dann der Job als Bürgermeister, aber noch nie so lange. Deswegen frage ich mal, wie fühlt es sich denn jetzt eigentlich an, so die komplette Verantwortung als Stadt überhaupt zu übernehmen?
Naja, wie soll ich sagen, also am Abend des 25.05. und die Tage drauf musste man das erst nochmal verdauen, also insgesamt alles. Und dann muss ich jetzt damit natürlich klarkommen, dass wir da nicht 3-4 Wochen haben, die zu vertreten sind, sondern eben na, wahrscheinlich 5-6 Monate. Mhm. Kommen wir vielleicht noch drauf, wie das Prozedere ist. So, und letzten Endes ist es natürlich schon so, manche kennen das, wenn man 2 Jobs quasi machen muss, dann muss man gucken, wie man priorisiert, wo man auch Abstriche macht. Aber ich muss sagen, unser Haus ist ja funktionstüchtig, ist handlungsfähig, wir haben unsere Konzepte. Jeder weiß ja im Wesentlichen, was er zu tun hat, und ich sage an der Stelle auch mal herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die das sozusagen unaufgeregt weitermachen.
Jetzt haben Sie diesen Posten seit 6 Wochen quasi offiziell inne. Was hat sich denn seitdem eigentlich im Rathaus verändert oder hat sich überhaupt irgendwas verändert?
Na gut, sicherlich haben das ja alle zur Kenntnis genommen und es wird auch ohne Wenn und Aber respektiert, dass man da jetzt. Aber wir haben gesagt, wir sagen jetzt, wir sind ein Verwaltungsvorstand. Das heißt, wir machen das kollegial untereinander in der beigeordneten Ebene, also bei den Wahlbeamten einschließlich des Dezernenten. Jeder weiß ja, was sein Geschäftsbereich ist, was er verantwortet. Und allerdings ist es schon so, ich muss tatsächlich ein Stück priorisieren und kann nicht alles machen, was ich gerne machen würde.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist eine volle To-Do-Liste, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Besonders ist ja, dass zeitgleich quasi dann auch mehr oder weniger heute der Wahlkampf für diesen Oberbürgermeisterposten losrollt. Heute ist Stichtag, um die Wahlvorschläge beim Wahlleiter einzureichen. Die werden dann morgen quasi nochmal gecheckt und bekannt gegeben. Warum treten Sie eigentlich nicht selber zur Wahl an?
Naja, ich habe ja inzwischen ein gewisses Alter erreicht, also. Wenn ich jetzt sozusagen der normale Lebenszeitbeamte wäre, dann hätte ich im März in die Pension gehen können. Aber ich bin ja nochmal vor einigen Jahren für 8 Jahre dann wiederum gewählt worden. Das ist jetzt die Möglichkeit. Aber ich wollte nicht sagen, okay, und ich mache jetzt von nun an nochmal 8 Jahre. Mhm. Von daher schloss ich das für mich aus. Und ehrlich gesagt, mit meiner Frau hätte ich das auch nicht zu Ende diskutieren wollen. Ich glaube, ich wäre der Unterlegene gewesen.
Ich verstehe. Dann lassen Sie uns auf die wichtigen Themen wie gesagt in der Stadt schauen. Es gibt ein paar auf dem Zettel, zum Beispiel den Sommer, in Anführungsstrichen aktuell. Trotz des Regens ist es logisch viel zu trocken in der Region, so sehr, dass die Stadt in dieser Woche auch wieder ein Wasserentnahmeverbot aus Seen, Flüssen und Gräben ausgesprochen hat. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Vielleicht erklären Sie es trotzdem kurz. Was bedeutet dieses Verbot?
Naja, ich will mal an den Anfang stellen eine Feststellung, die einen, glaube ich, doch ein bisschen auch erschrocken macht. Wir haben im ersten Halbjahr 2025 den geringsten Regen, den geringsten Niederschlag gehabt seit Aufzeichnung dieser Niederschlagsmengen. Das sind ungefähr 120 Jahre, und dann mag man daran erkennen, dass sich wirklich was ändert. Wir haben ja immer wieder hier und da extreme Wetterverhältnisse, und das zeigt sich bei uns eben auch. Das ist übermäßig trocken. Mhm. Da mögen jetzt die letzten Tage nicht drüber hinwegtäuschen, die wir gehabt haben. Oder anderswo stellt man fest, es ist schwierig mit der Grundwasserneubildung, wie das heißt. Also Grundwasser muss sich ja in den Tiefen neu bilden, und wenn dann nicht genug Wasser nachkommt, dann hat man da auch ein Problem. Also mit anderen Worten, wir müssen da was tun, und in der Tat gibt es jetzt ein Wasserentnahmeverbot, ein privates. Also man darf aus Seen und Flüssen dann bis zum 10. Oktober nicht für private Zwecke Wasser entnehmen. Und ansonsten gibt es natürlich auch jede Menge Appelle, weil man kann sich schon überlegen, wie man mit Wasser umgeht. Sei es zu Hause, sei es im Garten. Wann fange ich an, meine Pflanzen zu gießen oder auch nicht? Tue ich vielleicht auch was für die Bäume auf der Straße? Also solche Dinge sollten sich alle überlegen, dass man da möglichst rational mit dem Wasser umgeht, weil es ist zwar anders, noch schlimmer, aber bei uns muss man auch langsam daran denken, das ist ein kostbares Gut und eigentlich ja auch ein Grundnahrungsmittel.
Ja, und es ist vor allem ein Zwiespalt. Ne? Also auf der einen Seite darf man und sollte man das Wasser nicht verwenden, auf der anderen Seite ist es eben trotzdem trocken. Sie haben es angesprochen, nicht nur der Boden, auch die Bäume zum Beispiel, die sind komplett ausgetrocknet. So sehr, dass Bäume ihre Äste ja teilweise abwerfen. Wenn man das noch nie gehört hat, glaubt man es eigentlich gar nicht. In einer Stadt mit vielen Parks und Bäumen ist das dann natürlich eine Gefahr. Das haben wir in den letzten Wochen auch mitbekommen hier in Potsdam. Wie beobachtet denn die Stadt gemeinsam mit der Schlösserstiftung diese Gefahr?
Naja, wir sind ja jetzt noch dabei, die Sturmschäden von Ende Juni aufzuarbeiten. Da sind wir auch noch nicht durch und man sollte gelegentlich auch noch aufpassen, wo man denn so drunter durchgeht. Da sind wir eben noch nicht fertig. Ja, man muss sich darauf einstellen, glaube ich, mittelfristig. Das nennt man ja dann auch kommunalen Hitzeschutz. Also was man so alles machen kann, um eine Stadt auch auszurichten darauf, dass es immer wärmer wird, das wird uns mit beschäftigen die nächsten Jahre.
Ja, neben vielen Highlights so in diesem Jahr stehen aber auch so ein paar grundsätzliche Herausforderungen an. Sie haben das gesagt, ein paar Monate haben Sie jetzt dieses Amt inne und dementsprechend sind Sie da dann auch irgendwo an Position Nummer 1, um darüber zu sprechen. Bis 2045 zum Beispiel soll ja die Stadt auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umgestellt werden. Und diese Wärmewende hat jetzt zuletzt für eine Menge Diskussion gesorgt. Es ging vor allem um die Finanzierung. Also für diese Wende braucht es logischerweise eine Menge Geld. Geld, das die EWP mithilfe eines Darlehens aufnehmen musste. Bevor sie das aber darf, braucht es die Freigabe von der Stadtverordnetenversammlung, um das kurz zu erklären. Und diese Freigabe, die hat sich ja ziemlich herausgezögert. Warum?
Naja, das Ganze, muss man ja sagen, ist schon ein Riesenprojekt, nicht nur ein Großprojekt, sondern ein Riesenprojekt, weil insgesamt möchte die Energie und Wasser Potsdam GmbH, also die EWP, in den nächsten 10 Jahren ungefähr 1,3 Milliarden investieren in alle ihre Sparten, also nicht nur Wärme und Energie, da natürlich hauptsächlich aber auch Wasser, Abwasser und was alles so dran ist, auch Erzeugung von Energien eben mit erneuerbaren Möglichkeiten. So, das kostet also eine mächtige Portion Geld, das ist ein riesen Investitionsprogramm und das kann man eben nicht alleine finanzieren, sondern dafür braucht man fremdes Kapital und dann war lange Zeit die Frage, wie machen wir das eigentlich? Und dann hat sich jetzt so ergeben, oder die 1,3 Milliarden werden am Ende mit 800 Millionen Fremdkapital finanziert. Mhm. Und im ersten Schritt, im ersten Riesenschritt jetzt geht es um 375 Millionen. Und da muss man schon darauf achten, dass wir haben ja noch einen privaten Mitgesellschafter mit in der EWP, dass die Risiken da angemessen verteilt sind. Und nicht, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, dass am Ende so ist, wie manche sich das so vorstellen, naja, die Gewinne werden privatisiert und die Risiken und Verluste werden sozialisiert. Also da mussten wir schon eine ganze Weile verhandeln, was denn die Rahmenbedingungen sind, was flankierende Maßnahmen sind. Aber letzten Endes, ich selber habe nie daran gezweifelt, dass wir das hinkriegen, dass wir das durchkriegen. Und dass dann aber angesichts der Dimension dieser ganzen Angelegenheit die Stadtverordnetenversammlung auch darüber entscheiden muss. Weil man muss sich vorstellen, wenn das mal nicht klappen sollte, auch vielleicht nur einzelne Jahre, dass die EWP noch ordentlich Überschüsse macht, dann fehlt uns was, nämlich für den öffentlichen Nahverkehr, für die Bäderlandschaft, also über die Stadtwerke. Das Geld, was da rauskommt, jedenfalls für die öffentliche Hand, wird ja nicht irgendwo privatisiert, sondern ist dafür da, Busse und Bahnen zu finanzieren oder die Bäderlandschaft zu finanzieren. So, und da muss man eben schon genau hingucken und aufpassen und die Risiken angemessen verteilen. Also ich glaube, wir haben das so hingekriegt, ich kann ja mal so weit aus dem Nähkästchen plaudern, einer von den Verhandeln hat mitgezählt, wie viele Stunden wir alleine nur zum Verhandeln zusammensaßen. Es waren wohl 25 Stunden. Also ohne Vor- und Nachbereitung.
Krass.
Also Sie können sich vorstellen, da ist es schon zur Sache gegangen, aber ich glaube, das Ergebnis kann man im Moment dann auch wirklich als tragfähige Lösung betrachten.
Ja.
Und so konnten wir dann der SVV das so heißt, auch vermelden und eine Zustimmung empfehlen.
Das ist eine ganze Stange Geld, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben. Ne? 1,3 Milliarden Euro, dieses eine Darlehen, von dem wir jetzt gesprochen haben, 375 Millionen Euro. Was muss denn damit alles gekauft werden? Was muss ich mir da vorstellen?
Naja, im Wesentlichen geht es darum, wir wollen das ja alles umstellen. Die EWP will das umstellen. Man kann davon ausgehen, dass in den 30er Jahren unsere jetziges Heizkraftwerk Süd ausläuft. Irgendwann, wie jedes Auto, um es mal in einem so einem Vergleich zu bringen, ist ja irgendwann am Ende der Möglichkeiten, so, das würde man hier für die 30er Jahre annehmen, also muss man sich eine Anschlusslösung überlegen und man wird natürlich nicht heutzutage sagen, okay, dann bauen wir halt wieder ganz normalen Gaskraftwerk, sondern man muss ja daran denken, wie man entweder 2045 fossilfrei wird oder die Stadtverordnetenversammlung möchte ja sogar dass wir das möglichst schon bis 2035 schaffen. Also mhm. nochmal kürzer, damit man weniger CO2 in die Atmosphäre bläst. So, das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil es damit mit einem deutlich veränderten technischen Konzept verbunden ist. Also wir sind ja in einer glücklichen Lage, hier mit einer geologischen Formation versehen zu sein, die es möglich macht, mit Tiefengeothermie was zu machen. Da wird man also 8-9 Projekte haben in der ersten großen Phase, wo wir dann Bohrlöcher haben, Tiefengeothermie machen. Unter Umständen geht man da bis 2 Kilometer tief in die Erde, holt heißes Wasser hoch. Und dann hat man aber trotzdem noch das Phänomen, das geht ja nicht das ganze Jahr über gleich. Also rein rechnerisch wäre das dann möglicherweise genug, was man da rausholt. Aber gerade in den Monaten, wo zu heizen ist, reicht es dann doch nicht. Also rein rechnerisch reicht es. Also braucht man kleine Blockheizkraftwerke oder kleine sogenannte Power-to-Heat-Anlagen, die dann mit Strom betrieben werden, um das dann so hinzusteuern, dass es klappt für unser großes, jetzt ja schon sehr großes Fernwärmenetz, was möglicherweise ja noch größer werden soll.
Also ein sehr komplexes Thema.
Komplex, und ich hoffe, ich habe es ein bisschen verständlich.
Ja, ich meine, wenn in 25 Stunden verhandelt wird, dann gibt es auch ein paar Insights, wo wahrscheinlich nicht jeder mitgehen kann, aber ich glaube, unterm Strich verstehen wir, klar, da wird viel Geld gebraucht und das ist ein Riesenvorhaben, ob jetzt bis 2045 oder vielleicht sogar bis 2035. Lassen Sie uns vielleicht das Zukunftsmusik bisschen in die Hier- und Jetzt-Zeit schauen. Es gab in diesem Dienstag, in dieser Woche, einen Aktionstag bei uns in der Stadt, den Impfaktionstag. Müssen wir kurz erklären, warum war der notwendig?
Naja, ist eine gute Sache, denke ich, weil ich glaube, die Impfungen, das wird immer noch unterschätzt, was man damit machen kann und machen sollte. Also auch beispielsweise gegen Gebärmutterhalskrebs und solche Dinge kann man sich ja impfen lassen. Das muss man dann auch rechtzeitig machen. Das ist gut, wenn man sich beraten lassen kann. Das war mit diesem Impfaktionstag verbunden, also fundierte Beratung. Und dann konnte man sogar ohne Voranmeldung kostenfrei und unkompliziert sich impfen lassen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da das Problembewusstsein schafft und dass man da auch Gelegenheiten gibt, dass Leute sich tatsächlich dafür entscheiden, sich beraten und vielleicht dann auch impfen zu lassen. Mhm.
Und wie fällt das Fazit aus? Also haben die Potsdamer diesen Tag auch wahrgenommen?
Soweit ich weiß, ja. Also ich lasse das gerade noch auswerten und dann werden wir uns das mal angucken, weil man natürlich überlegt, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Ne?
Sehr gut, dann werden wir Sie da natürlich auch auf dem Laufenden halten. Im Hintergrund hören Sie schon, Herr Exner, die Baustelle auf der Brandenburger Straße. Es gibt viel zu tun bei uns in der Stadt und Sie werden die nächsten Monate dieses Amt des Oberbürgermeisters stellvertretend bzw. vertretend einnehmen und entscheiden, sind Stadt überhaupt bis zur Wahl im September. Sie haben schon gesagt, es könnte noch ein bisschen länger gehen, dadurch, dass dann eben auch eine Stichwahl erwartet wird. Auch dazu halten wir Sie auf dem Laufenden. Herr Exner, dann danke ich Ihnen heute Morgen für Ihre Zeit, für die Einblicke in die Stadt und wir werden uns sicherlich in den nächsten Monaten noch ein paar Mal über den Weg laufen.
Ja, sehr gerne. Ich rechne persönlich bis November, vielleicht sogar Dezember, bis der oder die Neue dann tatsächlich ins Amt eingeführt werden kann.
Die Wache machen!
Guten Morgen Potsdam, Brandenburg und Berlin. Die Wache machen bei Radio Potsdam. Wir machen den Morgen zu Ihrem Morgen.